Aber ich will jetzt gar keine Festrede halten, sondern ich will mit euch in Gottes Wort gehen, weil das ist, was wir als Gemeinde tun und wo wir unsere Wurzeln drin haben. Und ich bin neulich wir gehen ja auf die 20 Jahre jetzt zu, das ist schon so irgendwo auch 20 Dienstjahre für mich dann in einem Jahr. Und dann bin ich neulich in meiner Bibellese an einer 20-Jahres-Geschichte hängen geblieben und dachte, irgendwie hat das was mit uns zu tun. Ich möchte das mit euch teilen. Das steht im ersten Samuel-Buch, Alten Testament, 1. Samuel, Kapitel 7. Und vielleicht mögt ihr mitlesen, 1. Samuel 7, ab Vers 2 bis Vers 12 werde ich lesen. Und ich gebe uns dann auch ein bisschen Kontext, wo wir da eigentlich sind. 1. Samuel 7, 2 bis 12. Aber von dem Tage an, da die Lade des Herrn zu Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit. Es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel: Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich die Baale und die Astarten und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel in Mizpah, dass ich für euch zum Herrn bete. Und sie kamen zusammen in Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tage und sprachen dort: Wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Israeliten zu Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mizpah, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und sie sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Milchlamm, also ein ganz kleines Lämmchen, und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel. Und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie von Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpah und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Bet-Kar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Schen und nannte ihn Eben Ezer, der Stein der Hilfe, und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Amen. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Damit überschreibe ich auch meine Predigt. Und es geht los mit diesen 20 Jahren, die bei mir so den Haken gesetzt haben. Ich dachte, okay, was ist hier los? Und was ist hier los? Wir sind im 1. Samuel-Buch noch am Anfang. Vielleicht kennt ihr das Richterbuch, was dem vorausgeht. Da geht's, Israel ist jetzt im verheißenen Land drin, aber da sind andere Feinde, da sind andere Völker und die kriegen immer wieder die Oberhand. Es ist eigentlich so ein ständiges Hauen und Stechen und andere Völker bekommen die Oberhand und unterdrücken Israel und bringen sie ab, auch davon Gott zu dienen, und dann irgendwann rufen sie zu Gott und dann rettet er sie wieder, dann schickt er einen dieser Richter, was so geistliche Rambo-Typen, irgendwie ganz, ganz wilde Storys da zum Teil, und er rettet sie dann wieder und dann ist alles wieder gut und dann denken sie, na, wir kommen ja klar, auch ohne Gott, und dann geht das wieder den Bach runter und das schwappt so rüber jetzt ins 1. Samuel-Buch. Samuel, Prophet, ja, rede Herr, dein Knecht hört, der letzte Richter, er ist der, der dann erst Saul und dann David zum König salben wird später. Also so der Übergang dann zum Königreich Israel. Und es gibt eine Begebenheit etwas vorher, in den Kapiteln zuvor, da haben die Philister wieder angegriffen. Es gab eine Prophezie, die erste Prophetie, die Samuel bekommen hat, war gleich Gericht über das Haus, die Familie von dem Priester Eli und seinen Söhnen. Ja, wilde Storys könnt ihr mal nachlesen. Und dann gibt es die Situation, die Philister kommen, also so ein Volk in der Küstenebene, greifen die Israeliten an, die kriegen es mit der Angst zu tun, werden erstmal geschlagen und sagen dann, wir müssen jetzt irgendwas machen, wir brauchen jetzt Gottes Hilfe, wir schicken jetzt einfach mal ein paar Leute los. Also es wird nicht berichtet, dass sie gebetet hätten, es wird nicht berichtet, dass sie zum Herrn gerufen hätten, aber sie schicken ein paar Mann nach Silo, das ist eine Stadt nördlich von im späteren Jerusalem, da war die Stiftshütte, also das Heiligtum, da war die Bundeslade, die Lade des Herrn, das war so das Verständnis, da ist Gottes Gegenwart. Und wir schicken jetzt ein paar Mann los und die holen jetzt mal diese Lade her. Und dann ist Gott ja bei uns, also wir klemmen ihn uns unter den Arm sozusagen und dann wird das schon klappen. Es war nichts, was ihnen Gott gesagt hat, also nichts, was sie Gott gefragt haben, sondern sie machen einfach und dann jubeln sie, als die Lade ins Lager kommt und sagen, jetzt ist alles gut. Die Philister kriegen erstmal Angst und sagen, jetzt ist ihr Gott bei ihnen, jetzt müssen wir doppelt so doll kämpfen und schlagen die Israeliten. Und das Ganze geht fürchterlich in die Hose und es endet damit, dass die Philister die Bundeslade, also den Ort der Gegenwart Gottes, rauben und mit zu sich nach Hause nehmen. Das ist die absolute, ultimative Niederlage für Israel. Sie haben uns sozusagen unseren Gott gestohlen. Aufgrund unserer eigenen Dummheit, könnte man ergänzen. Das ist da noch nicht so ganz ihnen klar, glaube ich. Dann geht es kompliziert weiter. Wie gesagt, heiße Story, diese Bundeslade bringt den Philistern nicht so richtig viel Glück, um das mal vorsichtig zu sagen. Dann liegt die stellen das in den Tempel von ihrem Gott und dann liegt irgendwann die Statue von diesem Gott da auf dem Angesicht vor der Bundeslade. Über Nacht so. Und irgendwie denken sie, okay, vielleicht sollten wir das Ding wieder nach Hause schicken. Und wilde Story, sie schicken die Bundeslade wieder Richtung Israel auf Ochsenkarren, was auch nicht so ganz stilecht ist. Und sie landet dann wieder in Israel und erst dann in Beth Shemesh, das ist also alles so in der Umgebung von Jerusalem. Und sie merken irgendwie, die Heiligkeit Gottes ist hier, das tut uns gar nicht so gut. Wir wollen Gott gar nicht so nah haben. Wir schicken die weiter und sagen den Leuten von Kirjat Jearim, das ist so die nächste Stadt, holt ihr euch doch die Bundeslade. Und die bauen dann da irgendwie so einen kleinen Tempel und haben da die Bundeslade. Und dann vergehen 20 Jahre. Und da knüpft dann unsere Geschichte an. Also 20 Jahre, in denen die Philister immer noch die Oberhand haben. Sie sind ja immer noch nicht besiegt. 20 Jahre, in denen die Gegenwart Gottes irgendwie da ist, aber das ist nicht so richtig, wie es sein soll. Also Gott hatte ja ziemlich klare Vorstellungen, wie das laufen sollte. Mit Tempel oder vorher Stiftshütte, Lade, Priester, Aaron und so weiter. Gibt es ganze Bücher, wo nichts anderes drinsteht bei Mose. Und jetzt stellen die das im Prinzip bei irgendwem in die Scheune, weihen da irgendwie den Sohn vom Bauern zum Priester. Also sie wollen das schon irgendwie gut machen, aber sie bringen die Lade nicht zurück nach Silo, nicht zurück ins Heiligtum. Man fragt sich so ein bisschen, wo ist eigentlich Samuel in der Zeit? Und sie bleiben so auf halbem Wege stehen. Ja, Gott hat was getan. Er hat ihnen die Lade zurückgebracht. Das war ja nicht die geistliche Glanzleistung der Israeliten, im Gegenteil. Aber Gott ist gnädig und er kann sich da schon selber behaupten. Sehen wir da in dieser Geschichte, als die Philister die Lade haben. Aber sie bringen sie nicht richtig wieder an ihren Ort. Sie bringen das alles geistlich nicht wieder in Ordnung. Sie tun nicht Buße über ihre Vermessenheit, dass sie da selber irgendwas jetzt drehen wollten, weil sie gedacht haben, sie wissen jetzt, wie Gott funktioniert und welche Knöpfe man drücken muss. Und es wird ja nicht viel beschrieben, das haben wir oft in der Bibel. Das ist so ein Satz und sie blieb da 20 Jahre. Und ich frage mich, was, Was war los in der Zeit? War das so eine Gewöhnung? War das einfach eine geistliche Apathie? Ah ja, wir haben ja die Bundeslade zurückgekriegt, ist schon okay. Gab in letzter Zeit auch wenig Stress mit den Philistern. Solange wir da unseren Tribut zahlen, sind die ja auch okay und so. Aber sie fragen eigentlich nicht. Also wird auch nicht gesagt, dass sie in der Zeit irgendwie nach Gott gefragt hätten. Sagen, was ist? Und dann heißt es ja dann, sie wenden sich dann ab von den Baalen und den Astarten, also von den fremden Göttern. Das heißt, sie haben denen wohl gedient in dieser Zeit oder auch denen gedient. Also sie waren irgendwo da im Kompromiss, auf halber Strecke stehen geblieben. Und das ist jetzt nicht ein Wort über unserer Gemeinde, glaube ich, aber das ist eine Frage an jeden Einzelnen von uns. Ja, wo stehst du? Bist du mit ganzem Herzen dabei bei Jesus in seinem Reich, bei dem, was er dir vielleicht schon vor langem gesagt hat? Oder bist du irgendwo auf halber Strecke stehen geblieben? Da hat Gott was gemacht, da hast du auch schon was mit ihm erlebt, das war auch ganz cool, aber du hast ja auch noch andere Sachen, um die du dich kümmern musst und ja, du bleibst so auf halbem Wege stehen. Die Lade des Herrn steht in irgendeiner, also die Gegenwart Gottes steht in irgendeiner Scheune und du kommst nicht so in seine Gegenwart oder in deine Berufung, wie er das vielleicht für dich hat. Weiß ich nicht. Vielleicht merkst du, ja, das könnte ich sein. Und vielleicht merkst du, er lädt dich ein, neue Schritte zu gehen. Und übrigens, bei manchen sind es 20 Jahre, bei manchen sind es vielleicht 2 Jahre oder 2 Monate. Aber es ist gut, wenn wir hinhören, sagen, welche Schritte sind denn für uns dran? Und was war vielleicht schon mal, wo Gott mich gesegnet hat, wo Gott mich gebraucht hat und wo ich merke, ja, es ist irgendwie so müde geworden. Die Lade des Herrn steht in Kirjat Jearim, in der Scheune von dem Aminadab. Das ist ja ganz nett, aber es ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Aber da endet die Geschichte nicht, denn dann heißt es in Vers 2, dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Wow, was passiert da? Sie wenden sich neu Gott zu. Sie rufen zu ihm, es wird unterschiedlich übersetzt, sie schrien zu ihm, sie klagten ihm ihr Leid, also dass sie immer noch unterdrückt werden. Da gibt es einen neuen Aufbruch nach 20 Jahren. Was für ein Geschenk. Was ist da passiert? War vielleicht einfach der Leidensdruck so hoch geworden? Es hat irgendwie, das kann doch so nicht weitergehen. Das ist doch nicht das, was Gott uns mal verheißen hat. Wir müssen jetzt neu zu ihm gehen. Vielleicht. War das vielleicht der Dienst von Samuel im Hintergrund? 1. Samuel 12 gibt es einen sehr starken Vers, gerade für Leute, die in Leitungsaufgaben sind. Ich habe ihn auswendig, aber ich lese ihn lieber. 1. Samuel 12, 23. Das ist so die Abschiedsrede von Samuel, als er dann quasi in Ruhestand geht. Und sein Amt niederlegt. Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, sagt Samuel, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren, den guten und richtigen Weg. Das war für ihn offensichtlich eine Beschreibung seiner Berufung. Und auch wenn er sein Amt eigentlich niederlegt, sagt er, das mache ich auf jeden Fall weiter. Und vielleicht darf man annehmen, dass er das dann auch vorher schon getan hat, in diesen 20 Jahren, dass da immer dieser Samuel unterwegs war, von den Wegen Gottes gesprochen hat, für Israel gebetet hat. Im Verborgenen. Wir haben da keinen Bericht drüber. Aber du kannst die Geschichte von Erweckung in der Geschichte der Kirche studieren. Ja, faszinierendes Studium ist das und sehr inspirierend und sehr beunruhigend manchmal. Und eine Sache haben viele Erweckungen gemeinsam. Also geistliche Aufbrüche, wo Menschen neu die Kirche neu ernst macht mit Gott und auch Menschen neu dazukommen. Es fängt ganz oft im Verborgenen an. Ganz oft wissen wir das natürlich auch gar nicht so genau, eben weil es verborgen ist. Aber manchmal erfährt man, okay, da waren auf den Hebriden, wo es nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Erweckung gab in Schottland, zwei alte Schwestern in der Gemeinde, so Betschwestern wie aus dem frommen Bilderbuche, die haben immer gebetet. Und drumherum war nicht viel los. Und irgendwann, bumm, ist die Herrlichkeit Gottes gefallen. Da war ein Prediger, Douglas Campbell, glaube ich, war da zum Predigen auf den äußeren Hebriden, wirklich Ende der Welt. Und die Kirche war voll und das ging die ganze Nacht, was da so bei Presbyterianern nicht üblich ist. Und die Leute haben Buße getan. Dann kamen die irgendwann aus der Kirche raus im Morgengrauen und überall am Straßenrand knieten Leute. Und in den Häusern war Licht und die Leute haben Buße getan, weil die Herrlichkeit Gottes über dieses Land gekommen ist. Und dann wird viel über diesen Prediger gesprochen und den hat Gott da mächtig gebraucht. Aber am Anfang waren diese Schwestern, die gebetet haben. Und vielleicht ist hier ein Samuel im Hintergrund, der gebetet hat und irgendwann ist der Zeitpunkt für Gott gekommen. So dieses, als die Zeit erfüllt war, das kann man logisch nicht herleiten. Warum nicht schon 5 Jahre früher? Aber Gott hat seine Zeit und er will wirken. Und ich glaube, er will was tun in Marburg. Und ich glaube, er will was Größeres tun, als was wir bisher gesehen haben. Wir haben tolle Sachen gesehen. Wir haben auch lahme Sachen gesehen, ganz ehrlich. Wie gesagt, manche Stürme, manche Flauten, manche Fahrten, wo du richtig so hoch am Wind warst und es richtig, richtig Bock gemacht hat, war alles dabei. Aber er hat noch mehr. Und er hat seine Zeit. Und so wie er hier reinbricht, nach 20 Jahren, ich weiß nicht, was nächstes Jahr im März ist, aber vielleicht auch schon nach 19 Jahren und einer Woche, wer weiß. Gott hat seine Zeit. Und er wirkt. Und das Volk kommt an den Punkt, dass sie wirklich umkehren zu Gott. Wovon ist hier die Rede? Der Samuel, der nimmt sie dann ins Gebet. Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, das ist eine Sache des Herzens. Es ist nicht zuerst eine Sache von dem, was sie tun oder lassen. Ja, Christ sein heißt, ich darf das nicht machen oder so. Es fängt im Herzen an. Wendest du dein Herz Gott zu oder ist dein Herz geteilt oder hängt dein Herz an irgendwelchen anderen Sachen? Du sagst ja, Gott ist ja gut und schön, aber ich muss doch sehen, dass ich mal Geld verdiene oder dass ich dies und das mache und wie mein Verein spielt oder so. Oder ist dein Herz wirklich voll beim Herrn? Und dann kannst du immer noch Geld verdienen und deinem Verein zujubeln, aber die Prioritäten sind klar, versteht ihr? Darum geht's. Sie wenden sich mit ganzem Herzen dem Herrn zu oder das dazu fordert Samuel sie auf. Und dann heißt es, sie tun das auch. Später heißt es, dass sie Wasser vor dem Herrn ausschütten. Das ist so ein Symbol, ja, ich schütte mein Herz aus, ich mache mich leer. Wir haben eben gehört, wir sind wie so eine Schale, im besten Falle leer vor Gott, dass er uns füllen kann. Und das ist auch dieser Ausdruck, wir haben nichts Eigenes. Wir kommen nicht und sagen, guck mal, was ich alles Tolles habe und Tolles kann. Gott, du hast dich bestimmt gefreut, dass ich endlich komme. Jetzt kann endlich die Erweckung losgehen. Nein, wir sind ein leeres Gefäß vor ihm, im besten Fall. Und dass dieses Ausschütten drückt das aus. Also mit ganzem Herzen. Und das ist die Einladung wiederum an jeden Einzelnen und jeden Einzelnen. Sagen, Herr, ich will dir folgen. Vielleicht bin ich dir bisher gar nicht gefolgt und hör das jetzt hier. Oder vielleicht war ich so ein bisschen, aber ebenso wohltemperiert, christlich, aber man will ja auch nicht anecken. Und er fordert uns heraus, mit ganzem Herzen uns ihm zuzuwenden. Dazu gehört dann auch, ich habe eben gesagt, es geht nicht darum, was du tust und lässt, dazu gehört dann auch, dass du dein Leben aufräumst. Tut von euch die anderen Götter. Baal war so Fruchtbarkeitsgott, Reichtum, Wohlstand. Astarte, das war, oder da ging es um die Fruchtbarkeit, Sex, ja, es gibt verschiedene Dinge, an die man sein Herz hängen kann, denen man folgen kann. Und Samuel sagt, lasst es, kehrt um zu Gott und dient ihm allein. Nicht dient jetzt endlich mal ihm, die hätten wahrscheinlich gesagt, ja, wieso, wir dienen doch auch dem Herrn. Aber, keine Ahnung, wenn ich verliebt bin und so, dann bringe ich der Astartenopfer da, damit der mich erhört. Oder wenn es um meine Ernte geht, dann gehe ich zu Baal. Oder ist der zuständig? Also sie hatten da ein Segment, das ist auch für Jahwe da. Ein Teil von meinem Leben. Und die Aufforderung ist, dient ihm mit ganzem Herzen. Nicht ein Teil von deinem Leben, das fromme Segment, das halt für sonntags oder so, sondern in allen Dingen. Ob das meine Beziehungen sind, ob das Geldsachen sind, ob das mein meine irgendwie Groll auf Leute ist von vor 20 Jahren, ob das meine Zukunftsplanung ist. Ich mache es mit ihm. Und ich nehme es aus seiner Hand. Und ich gehe auch die praktischen Schritte, die da natürlich dazugehören, die gehe ich mit ihm. Und gehe da nicht mit einem geteilten Herz durch. Dient ihm allein. Samuel macht dann auch deutlich, das ist immer noch keine Sache, die sie selber beschließen können. Ah ja, jetzt war das, waren wir nicht so beim Herrn, jetzt gehen wir halt wieder zurück. Nein, da ist Buße. Ja, sie bitten Gott um Vergebung, sie bekennen ihre Schuld und untermauern das mit Fasten. Und Samuel opfert dieses Milchlamm. Seit gestern feiern unsere jüdischen Freundinnen und Freunde Pessach, das Passafest. Es war beim Auszug aus Ägypten, diese Lämmer, die geschlachtet wurden, das Blut an die Türen. Und das war das Zeichen, dass sie nicht geschlagen werden, dass sie geschützt sind, dass ihr Blut nicht vergossen wird, weil dieses Blut dieses Lammes stellvertretend floss. Und wir gehen zu, wir feiern Karfreitag. Jesus, heute beim Sonntag, Jesus zieht in Jerusalem ein und er weiß, er kommt eigentlich wie das Lamm zur Schlachtbank. Und er vergießt sein reines, heiliges Blut, damit wir Vergebung empfangen können. Er, der total, so wie dieses Lamm, total rein und unschuldig und harmlos ist und du denkst, auch so ein kleines Lämmchen und das Ganzopfer, Brandopfer, das wird geschlachtet, verbrannt, ist ja grauenhaft. Aber eigentlich sagen sie damit, ja, das müsste eigentlich mit uns passieren, weil wir von Gott abgefallen sind. Aber Jesaja sagt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Von diesem Opferlamm weiß Samuel wohl noch nichts, obwohl er Prophet ist, aber die Geschichte deutet uns auf dieses Lamm. Er ist der, der sich hingegeben hat und der es möglich macht überhaupt, dass wir umkehren, dass wir zurückkommen, dass wir angenommen sind bei Gott. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass er mir vergibt oder dir. Dir vielleicht, aber mir. Aber weil Jesus das getragen hat, er mir seine Gerechtigkeit schenkt, darum kann ich frei vor ihm sein, darum kann ich zu ihm zurückkommen. Und dann ist immer noch die Aufforderung und die Einladung, ja, das Flehen, dass wir auch kommen und das nicht links liegen lassen. So wie die Lade des Herrn, die da in dieser Scheune steht. Sie kommen zurück zu Gott, was für ein Geschenk. Gott schenkt einen Aufbruch. Und da, wo Gott einen Aufbruch schenkt, da brechen oft dann auch andere Mächte auf. Das kennst du vielleicht aus deinem eigenen Leben, wenn du Jesus schon länger als 2 Wochen folgst. Und das kennst du auch, wenn du in die Geschichte guckst, wenn du in die Bibel guckst. Da, wo Gott was Neues tut, da erhebt sich der Feind. Weißt du, solange du schläfst, solange die Lade des Herrn in der Scheune von Aminadab steht, da hast du wahrscheinlich nicht so viel Ärger mit dem Feind. Er sagt, ja, ist ja egal. Der macht ja nichts. Was soll ich mit dem anfangen? Ja, der ist safe. Aber wenn du anfängst aufzustehen in der Kraft Gottes, reinen Tisch zu machen in deinem Leben, sein Evangelium zu leben und weiterzugeben, dann wirst du interessant für den Feind. Und so ist das auch hier. Die Israeliten versammeln sich in Mizpah und die Philister werden nervös. Sagen, was ist da denn los? Wir hatten die alle so gut eingeschüchtert und jetzt rotten die sich da zusammen. Da müssen wir gleich mal das unterbinden und das im Keim ersticken. Und sie kommen dann ein bisschen spät, weil Gott sich zu seinem Volk stellt. Weil Gott sie schützt, weil er für sie streitet. Es geschieht ein Donnern und das muss ziemlich mächtig gewesen sein. Die Israeliten haben das Donnern auch gehört, aber für sie war das ein Zeichen der Ermutigung. Ja, das ist immer auch eine Glaubensperspektive, wie du sowas dann wahrnimmst. Für die anderen war es ein Schrecken. Und sie werden von Israel geschlagen, die müssen dann auch noch kämpfen. Na, manchmal gibt es das so, der Herr zieht vor euch her und dann, in der ersten Chronik gibt es diese Geschichte, wo die Feinde sich dann alle gegenseitig abmurksen und Israel sammelt dann nur noch die Beute ein. Das ist nicht immer so, sondern oft müssen wir dann auch noch selber eben arbeiten und anpacken. Aber der Sieg ist vom Herrn. Und der Sieg ist schon da. Und er sagt, wenn wir uns zu ihm wenden, er wendet sich zu uns. Und übrigens, wenn wir uns zu ihm wenden, dann weil er uns sich schon zu uns gewandt hat und uns schon seine Gnade geschenkt hat. Sonst wirst du gar nicht zur Buße kommen. Ja, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Also, wenn da Widerstand kommt, du gehst Schritte mit dem Herrn, sagst, jetzt habe ich das endlich und jetzt will ich reinen Tisch machen und dann kommt gleich irgendwas quer. Na toll, war wohl doch nicht so doll mit diesen Verheißungen oder so und du lässt dich entmutigen, dann will ich dir sagen, nee, das ist normal. Das ist nicht komisch. Das ist nicht schön. Ja? Also, die Bibel sagt uns dann manchmal, wir sollen uns sogar freuen, nicht über die Schwierigkeiten, sondern darüber, dass der Herr da ist. 1. Petrus 4, nur, es gibt viele solche Aussagen. 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit in Gottes ist, ruht auf euch. Und dann sagt er weiter, also ihr sollt nicht leiden, weil ihr halt Mist gemacht habt, sondern wenn es geht darum, wenn ihr leidet, weil ihr zum Herrn gehört, ihm dient. Er lasst euch durch die Hitze nicht befremden, als widerfährt euch etwas Seltsames. Es ist normal, es gibt Widerstand. Und du weißt aber, Jesus ist da. Und du kannst mit ihm weitergehen, du kannst mit ihm da durchgehen. Also, wenn Probleme auftauchen, jetzt gehen wir einen Schritt im Glauben und dann kommen ganz viele Probleme, dann ist das nicht zwingend ein Zeichen, dass du falsch gegangen bist. Sondern es ist auch nicht der Beweis, dass du richtig bist. Ne? Manchmal hat man sich auch einfach dumm angestellt oder es passieren Dinge. Aber es ist durchaus damit zu rechnen, wenn du im Glauben vorangehst. Interessant ist, die Israeliten gehen hier gar nicht so total selbstsicher im Glauben voran. Ne, vielleicht ist das eine Ermutigung für dich. Die Israeliten hörten es, also das ist jetzt noch vor dem Kampf, Vers 7, und fürchteten sich vor den Philistern. Und dann sagen sie nochmal zu Samuel, oh, bete für uns und so, das macht er auch. In Kapitel 4, als sie da eigenmächtig die Bundeslade anschleppen, heißt es, als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigen Jauchzen, sodass die Erde erdröhnte. Also da waren die total gut drauf, haben sich selber da hochgeputscht, hat ihnen nur nichts genützt. Beim zweiten Mal sind sie selber total zerknirscht und ängstlich, aber der Herr ist mit ihnen. Was lernen wir daraus? Wie du dich fühlst in dem Moment, ist nicht entscheidend. Also im Glauben vorangehen, fühlt sich nicht immer total powerful an. So wie Asterix, wenn er gerade Zaubertrank getrunken hat, und ja, in diesem Zeichentrickfilm. Und dann so leuchtet und in die Luft fliegt. So fühlt sich das meistens nicht an, wenn du im Glauben vorangehst, sondern eher so ein bisschen zaghaft. Aber der Herr ist da. Also ich habe in einem Kommentar gelesen, ein schwacher Glaube an diesen mächtigen Gott ist besser als ein mächtiger Glaube an eine Lüge. Irgendwie logisch, ne? Auf ihn vertrauen wir. Wir vertrauen auch nicht auf unseren eigenen Glauben. Und die Erfahrung hier ist, Gott greift ein, er rettet, er ist treu, auf ihn ist Verlass. Und er sagt eben nicht, na guck, 20 Jahre habt ihr euch nicht um mich geschert, jetzt soll ich gleich wieder helfen und so. Nee, jetzt lasse ich euch erstmal ein bisschen so Wasser schlucken. Sondern er ist sofort da. Und wenn du zu ihm umkehrst, oder wenn du neue Schritte mit ihm gehst, vielleicht Schritte, die er dir schon längst gezeigt hat, und du sagst, ja, ich weiß ja, dass ich das soll. Wenn du sie heute gehst, dann sagt er nicht, ach komm, jetzt kommst du an. Nee, er ist da mit offenen Armen. Er freut sich, wenn du kommst. Er freut sich, wenn du diese Schritte gehst. Und er ist bei dir. Zum Schluss, eben Eser. Der Samuel lässt es nicht bei diesem Sieg, der ahnt schon, die Leute sind vergesslich. Und er stellt diesen Stein auf. Stellt ihn auf zwischen Mizpa und Schen und nannte ihn eben Eser. Das heißt Stein der Hilfe. Und Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Klingt so komisch, wenn ich mit dem Schöpfungsbericht bei Eva. Das ist genau dieses Wort, Esa. Also die Frau ist so eine Hilfe wie Gott. Das ist so für die Ehemänner. Ne? Er nannte ihn eben Esa und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Und das ist so gut, wenn du darauf schaust, was der Herr getan hat. Und wenn du glaubensvoll darauf schaust, weil der Herr beständig ist. Das ist ja nicht ein Glücksspiel. Das heißt, ich habe gerade eine Glückssträhne, jetzt muss ich weitermachen. Oder so, russisches Roulette. Ist fünfmal gut gegangen, dann wird es schon beim sechsten Mal auch gut gehen. Nein, wenn der Herr bisher geholfen hat, dann weil er treu ist. Und er verändert sich nicht. Er wird auch weiterhin treu sein. Das ist die Logik hier. Du kennst ihn doch und du lernst ihn immer besser kennen. Und du weißt, dass du nicht treu bist. Nicht immer, ich will dir nichts unterstellen. Aber Paulus sagt im 2. Timotheusbrief, wenn wir untreu sind, dann bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er sagt also nicht, wie du mir, so ich dir, da sehen wir ziemlich alt aus, sondern er sagt, ich bin dennoch treu. Und es ist gut, wenn du dich daran erinnerst, wie er bisher geholfen hat. Wenn wir hier Zeugnisse teilen, dann ist das nicht irgendwie, guck mal, was ich Tolles erlebt habe, wie gut ich drauf bin mit dem Herrn, sondern dann ist es genau dieses, zu schauen, bis hierher hat der Herr geholfen. Ihr habt neulich für mich gebetet und der Herr war da. Einige haben dieses Wochenende für uns als Familie gebetet und der Herr war da und er hat gewirkt und er wird weiterwirken. Wo hat er dich gesegnet? Wie hat er schon geholfen? In deinem eigenen Leben, dann denke doch nicht, naja, das war halt damals. Da war das noch anders oder das war halt eine andere Zeit oder da waren alle besser drauf oder da war ich halt auf der Bibelschule oder da war ich, keine Ahnung. Es ist der gleiche Gott. Und dann komm doch wieder zu ihm und geh weiter. Und erinnere dich an das, was er getan hat. Und erinnert, lass uns einander erinnern an das, was er getan hat. Und ich weiß nicht, wie oft wir diesen Punkt hatten. Wir sagten, ja, wir wissen jetzt auch nicht, finanziell oder da gehen Schlüsselmitarbeiter weg oder sonst was ist. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Und ich glaube, dass ich da gelassener werde. Ich sage nicht, dass ich da über allem schwebe, aber ich habe es so oft gesehen und denke, ja, nee, weiß nicht, wie das geht, aber der Herr weiß es. Und bis hierher hat er geholfen und er geht jetzt nicht in Rente, sondern er geht weiter. Und so, und wir sind ja, das ist ja nicht nur unser Leben und meine eigenen Erfahrungen und die von uns hier im Raum, die paar Jahrzehnte, die wir hier zusammenbringen oder die Geschichte unserer Gemeinde, sondern du kannst zurückgehen bis Pfingsten, du kannst zurückgehen bis Abraham, davor zahllose Generationen vor uns, Geschwister überall auf der Welt haben auf diesen Gott vertraut. Wir haben Brüder und Schwestern, die mitten im Feuer der Verfolgung stehen und die auf Gott vertrauen und die dranbleiben und die erleben, er ist da. Und wenn die nicht die Flinte ins Korn werfen, hey, was habe ich denn dann, mich zu beschweren? Ich sage, na, ich weiß ja nicht, ob er immer so, fühle mich gerade nicht so. Nein, er ist treu. Und er will neue Aufbrüche schenken. Und er ist da. Und lass uns daran denken, Generationen vor uns haben das gesehen und erlebt. Und mir ist ein Lied eingefallen, das singe ich jetzt nicht, aber das möchte ich euch vorlesen. Bis hierher hat mich Gott gebracht, durch seine große Güte. Bis hierher hat er Tag und Nacht bewahrt, Herz und Gemüte. Bis hierher hat er mich geleitet, bis hierher hat er mich erfreut, bis hierher mir geholfen. Hab Lob und Ehr, hab Preis und Dank für die bisherige Treue, die du, o Gott, mir lebenslang bewiesen, täglich neue. In mein Gedächtnis schreib ich an, der Herr hat Großes mir getan, bis hierher mir geholfen. Hilf ferner weit, mein treuster Hort. Ferner weit, das ist ein tolles Wort. Hilf mir zu allen Stunden. Hilf mir an all und jedem Ort. Hilf mir durch Jesu Wunden. Denkt an das Lamm. Damit sage ich bis in den Tod, durch Christi Blut hilft mir mein Gott. Er hilft, wie er geholfen. Vielleicht merkst du, du hast dich gewöhnt an Kompromisse, an so auf der halbe, dass du auf der halben Strecke irgendwo stehen geblieben bist. Dass die Scheune, die Belade des Herrn irgendwo in der Scheune steht. Vielleicht merkst du, dass Gott dich irgendwo zur Umkehr ruft. Das kann ja auch ein Punkt sein, einfach, wo du sagst, nee, ich bin eigentlich auf dem Weg, aber da habe ich was schleifen lassen. Und vielleicht ruft er dich einfach, dich zu erinnern an das, was er getan hat, wie er treu gewesen ist. Da, wo du vielleicht im Moment auf die Schwierigkeiten dieser Krisenzeit guckst, neu darauf zu schauen, bis hierher hat der Herr geholfen, und denke daran, er hilft, wie er geholfen. Herr, wir danken dir, dass du treu bist, dass du gut bist, dass du gnädig bist, dass du die Liebe in Person bist. Wir danken dir, dass wir das erfahren durften in 19 Jahren als Gemeinde, dass ich das erfahren durfte in bald 30 Jahren in deiner Nachfolge und andere noch länger. Und dass ja, die Wolke der Zeugen, die uns vorausgegangen ist, da ist und das bezeugt, Gott ist treu. Und er hilft, wie er geholfen. Wir wollen sehen, wie du deine Herrlichkeit neu ausbreitest über unser Land, über unsere Stadt, hier in unserer Gemeinde. Wir wollen sehen, wie du uns, ja, wie du Menschen neu zu dir ziehst, und wir wenden uns zu dir. Wir wollen dir allein dienen, Herr. Und wir wollen ja jeden Schritt mit dir gehen. Dir sei Lob und Ehre. Halleluja. Amen.